Es ist eigentlich eine Ergänzung von einer gesunden Ernährung, die man einfach mit ein paar Tipps und Tricks quasi einbauen kann und nicht etwas, wo man komplett alles über den Haufen schmeißen muss sozusagen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute geht's bei mir um anti-entzündliche Ernährung. Die Tiroler Kochbuchautorin und Ernährungsberaterin Lisa Schelten, auch bekannt unter Lisa von Koch mit Herz, hat in den letzten Wochen mehrmals eine Newsletter zum Thema ausgeschickt. Deshalb frage ich bei ihr nach, was anti-entzündliche Ernährung eigentlich bedeutet und welche Lebensmittel entzündungshemmend sind. Die positiven Effekte, die eine antientzündliche Ernährung auf uns hat, hat mir Lisa vorab als 5 Fakten zusammengefasst. Im Gespräch gehen wir dann noch genauer drauf ein. Eine antientzündliche Ernährung reduziert chronische Entzündungen im Körper. Unterstützt die Herzgesundheit. Fördert gesunde Haut und Haare. Verbessert das Immunsystem, kann das Risiko von Erkrankungen wie Diabetes senken. Hallo, liebe Lisa, grüß dich.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen. Du hast mir selber vorab gesagt, dass das Interesse an antientzündlicher Ernährung sehr groß ist, aber vielleicht klärst du uns mal auf, worum handelt es sich denn da ganz genau?
Also eine antientzündliche Ernährung ist im Grunde eine Ernährungsweise, die darauf abzielt, chronische Entzündungen vorzubeugen bzw. zu reduzieren. Es gibt ja viele Erkrankungen, die auf Entzündungen basieren, also chronisch entzündliche Erkrankungen, wo auch eine antientzündliche Ernährung hilft, das zu lindern. Aber grundsätzlich ist es etwas, um wirklich für jedermann Entzündungen zu reduzieren im Körper.
Hat man denn ständig Entzündungen im Körper?
Also grundsätzlich ist eine Entzündung ein ganz natürlicher Schutzmechanismus vom Körper und etwas Gutes, weil die Entzündung hilft uns ja quasi Verletzungen oder Krankheitserreger zu beseitigen in dem Sinne. Aber das Problem ist, wenn man diese Entzündung nicht mehr loskriegt sozusagen und die Entzündung dann chronisch wird und dann entstehen eben verschiedene Erkrankungen bzw. Beschwerden, die wirklich das Wohlbefinden stark oder zumindest etwas beeinflussen. Und durch eine antientzündliche Ernährung ist es wirklich sehr effektiv möglich, ohne Medikamente dem vorzubeugen bzw. das zu lindern.
Das heißt, wir profitieren eigentlich alle von einer antientzündlichen Ernährung. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau, also es ist wirklich vom Kleinkind weg bis zur Seniorin, dem Senioren, wirklich extrem wertvoll für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, wenn man sich antientzündlich ernährt. Und es ist jetzt auch keine spezielle Ernährungsweise in dem Sinn oder eine Diät, sondern es ist eigentlich eine Ergänzung von einer gesunden Ernährung, die man einfach mit ein paar Tipps und Tricks quasi einbauen kann und nicht etwas, wo man komplett alles über den Haufen schmeißen muss sozusagen.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass es bestimmte Beschwerden und Erkrankungen gibt, bei denen antientzündliche Ernährung besonders hilfreich ist. Hast du da Beispiele?
Also es gibt ja einige Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma oder MS, Hashimoto, Morbus Crohn sind so die Klassiker, die sind einfach chronisch entzündliche Erkrankungen, aber auch Insulinresistenz oder alle möglichen Hautprobleme wie Ekzeme, Akne, Schuppenflechte, Neurodermitis. Auch neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Depressionen, die haben mit Entzündungen zu tun. Also da spielen Entzündungen eine Rolle, auch bei hormonellen Disbalancen, was ja bei ganz vielen Frauen ein Thema ist. Das heißt, Entzündungen spielen ganz oft eine Rolle, also chronische Entzündungen, muss ich immer dazu sagen, und verschlimmern das oder lösen sogar aus. Also da gibt's wirklich eine Reihe von Erkrankungen, Beschwerden, wo eine antientzündliche Ernährung wirklich Erleichterung schaffen kann, ja.
Wenn ich meine Ernährung jetzt mit entzündungshemmenden Lebensmitteln ergänze, welche Veränderungen werde ich denn wahrnehmen?
Also das, was die meisten relativ kurzfristig merken, ist mehr Energie. Einfach, ja, dass sie sich fitter fühlen, wohler fühlen, im Sinne von nicht mehr so müde, nicht mehr so oft krank, also einfach ein stärkeres Immunsystem. Und je nachdem, was man für Beschwerden schon gehabt hat, dass diese Beschwerden einfach weniger werden oder vielleicht sogar weggehen. Wenn man jetzt Hautprobleme hat, ist das auch etwas, was man relativ schnell merkt, dass die Haut einfach schöner wird, klarer wird. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe Muskel- oder Gelenkschmerzen, dass das einfach sich deutlich verbessert. Für den, was jetzt wirklich keine gröberen Beschwerden oder Erkrankungen hat, ist es vor allem dieses Energie- und Immunsystem-Thema. Und natürlich die Prävention, weil wir wollen ja alle gesund alt werden. Und das ist eigentlich auch mein Ansatz in meinen ganzen Beschäftigungen, was ich so, also meine Workshops und so weiter, was ich anbiete, dass man einfach schaut, dass man ja so gesund wie möglich lebt und so gut, gesund wie möglich alt werden kann.
Welche Lebensmittel gelten denn als besonders entzündungshemmend?
Es gibt so die ganz klassischen Bekannten, nämlich zum Beispiel jetzt Kurkuma. Kurkuma ist so ja dieses Wundergewürz, diese Wunderwurzel, die extrem gut gegen Entzündungen wirkt, also gegen chronische Entzündungen, aber auch akute Entzündungen, wie jetzt Erkältung oder Verletzung. Was vielleicht jetzt weniger bekannt ist, sind die Omega-3-Fettsäuren. Also es ist jetzt immer wieder in den Medien auch, dass Omega-3-Fettsäuren so gut gegen Entzündungen wirken. Da geht es aber vor allem um das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 im Körper. Das heißt, Omega-3 ist im Grunde diese Fettsäure, die Entzündungen abklingen lässt. Also Omega-6 krimpt und heilt oder sagen wir mal verschließt die Wunde. Wenn ich mir jetzt beispielsweise schneide, dann kommt Omega-6 daher und sage so, jetzt machen wir dazu, dass du aufhörst bluten, jetzt ganz pauschal gesagt, gell? Und Omega-3 kommt dann und sagt, okay, ich lasse die Wunde jetzt heilen. Und wenn man zu wenig Omega-3 hat und zu viel Omega-6, nachher heilt das nicht gescheit. Und dann steht eine chronische Entzündung. Und man kann sich das jetzt mit der Wunde vielleicht vorstellen, aber das passiert ja im Körper ganz an ganz vielen verschiedenen Stellen. Vor allem auch im Darm zum Beispiel. Und das ist eben, da ist ganz wichtig, dass man genügend Omega-3 aufnimmt. Das ist ein essentielles Lebensmittel, ein essentieller Nährstoff, den viele einfach komplett vernachlässigen und viel zu viel Omega-6 essen.
Worin ist denn Omega-3 enthalten?
Bei Omega-3 ist es ja so, da gibt es pflanzliche Quelle, diese ALA nennt sie, die sind Walnüssen, Chiasamen, Leinsamen. Die ist zwar auch super wichtig, aber was ganz wichtig für Entzündungen sind, ist eben EPA und DHA. Das sind diese zwei Omega-3-Fettsäuren, die nur in tierischen Produkten sind. Und da ist eben fetter Meeresfisch ganz eine tolle Quelle. Wäre eine tolle Quelle, wenn der Meeresfisch nicht andere Problematiken mit sich bringen würde, nämlich Schwermetallbelastung, Mikroplastik, Parasiten und so Sachen. Also da muss man halt auch wieder ein bisschen aufpassen, was für oder wie viel da man wirklich konsumiert. Also beim Omega-3 ist eigentlich die einzige gute Quelle, wenn man reines Fischöl nimmt, sozusagen. Aber da muss man halt einfach auch wirklich auf Qualität schauen. Was dann auch noch volle super und wichtig ist bei einer antientzündlichen Ernährung sind Polyphenole und Antioxidantien. Das Beste für Polyphenole ist ein hochwertiges Olivenöl, extra nativ, aber zum Beispiel auch grüner Tee, also hochwertiger grüner loser Tee oder reines dunkles Kakaopulver, also nicht das gezuckerte, sondern das natürliche. Und Antioxidantien, das haben wir eh schon viele gehört, die sind zum Beispiel auch in Beeren drinnen, wenn es jetzt wirklich frisch aus der Region, nicht im Winter die Erdbeeren aus irgendwo oder von irgendwo, sondern halt, ja, sagen wir, vielleicht am besten die im Wald gepflückten Beeren, die haben auch noch viele Antioxidantien. Und dort zählt eben auch Kurkuma dazu, zu dieser Gruppe. Das enthält eben auch sehr viele von beidem.
Das wäre dann die Alternative für den Winter oder gehen dann auch tiefgekühlte Beeren?
Genau, also tiefgekühlte Beeren, wenn es hochwertig sind, sind im Winter eine super Alternative, die werden ja, und bestenfalls, man hat im Sommer viele im Garten und friert sich über den Sommer hinweg einfach immer wieder welche ein. Dann hat man im Winter super Quelle. Ansonsten gibt es auch die Friergetrocknete, was man kaufen kann. Und natürlich ist jegliches Gemüse, was regional und saisonal ist, auch eine ganz tolle Quelle. Es müssen keine Beeren sein. Vor allem im Winter haben wir ein tolles Wintergemüse bei uns, was man genauso gut einsetzen kann. Und das ist eigentlich auch schon ein guter Übergang zum nächsten Punkt. Das sind die Ballaststoffe. Entzündungen entstehen oft im Darm, beziehungsweise spielt der Darm bei Entzündungen oft eine große Rolle. Und wenn man einen gesunden Darm will, muss man viel Gemüse essen. Und einer von den Gründen ist, weil Gemüse viele Ballaststoffe enthält. Natürlich auch Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und so weiter. Aber Ballaststoffe füttern die guten Darmbakterien, die wiederum helfen, Entzündungen zu bekämpfen. Und wenn man zu wenig gute Darmbakterien hat, können sie Entzündungen austreiben sozusagen. Bei den Omega-3-Fette kann man nur anschließend sagen, dass generell gute Fette, also wirklich hochwertige Fette wie eben gute Öle, Nüsse, Samen oder Avocados wirklich auch sehr hilfreich sein können, wenn man sie antientzündlich ernährt. Und bei den Gewürzen ist es nicht nur Kurkuma, sondern auch Ingwer zum Beispiel, was da voll gut wirkt. Und auch Knoblauch. Also es gibt ja den Tipp, dass man, wenn man Mittelohrentzündung hat, dass man sich Knoblauch in die Ohren steckt. Oder jetzt habe ich auf TikTok oder Instagram immer wieder gesehen, dass sich Leute Knoblauchzehen in die Nase stecken, wenn sie verkühlt sind. Und okay. Das ist was freimacht. Also Knoblauch kann man äußerlich und innerlich sehr gut anwenden und ist auch sehr günstig und regional verfügbar.
Und bei den Ballaststoffen hast du gesagt Gemüse. Mhm. Meinst du da Rohkost oder geht es dann auch?
Muss nicht roh sein. Also natürlich sollte man es nicht zu Tode kochen oder braten, das ist eh klar. Aber Ballaststoffe sind ja eigentlich jetzt nicht hitzeempfindlich, das sind ja eher die Vitamine. Also bei den Ballaststoffen ist jetzt zum einen Gemüse in jeglicher Art und Weise zubereitet, aber eben auch zum Beispiel Flohsamenschalen sind super, Ballaststoffe, Leinsamen und eben Hülsenfrüchte, Pseudogetreide, Vollkorngetreide.
Und welche Nahrungsmittel sollten vermieden werden, wenn man gegen Entzündungen vorgehen möchte?
Da haben wir eben jetzt aktuell oder in den letzten Jahren ein bisschen, sagen wir mal, eine Welle an verarbeiteten Produkten im Supermarkt, also stark oder sehr stark verarbeitete Produkte, die industriell hergestellt wurden. Und die enthalten nicht nur schlechte Fette, sondern auch Emulgatoren und Verdickungsmittel und Farbstoffe und Geschmacksverstärker. Und all diese Komponenten stören den Körper bzw. schwächen ihn und können auch Entzündungen fördern. Das heißt, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel, die jetzt nicht nur Fastfood oder Fertiggerichte sind, sondern auch diese ganzen Snacks, was man sich so im Supermarkt kauft. Und natürlich auch die ganzen Süßigkeiten und so weiter. Die sind stark verarbeitet und belasten den Körper. Was natürlich auch dann damit einhergeht, ist, dass alle Sachen mit Haushaltszucker, vor allem größeren Mengen oder auch im Weißmehl, Säfte, Smoothies, wo es einfach stark verarbeitete oder einfach von der Industrie verarbeitete Produkte sind, können den Körper belastende Entzündungen fördern. Schlechte Fette generell, also die Transfette, was halt in verarbeiteten Produkten sind, aber auch minderwertige Pflanzenöle.
Was ist ein minderwertiges Pflanzenöl?
So das klassische Frittieröl, was hernimmt man, das Maiskernöl, aber auch Sonnenblumenöl in der weißen Flasche, hat zum einen das Problem, dass wenn es in hellen Flaschen ist und noch in Plastik, dass dann eben das Plastik auch ein bisschen so quasi aufgenommen wird vom Öl, dass es ranzig wird, wenn es in der hellen Flasche ist, aber dass es auch sehr viel Omega-6 enthält. Wo eben die Zeit war, wo es geheißen hat, ja, kein Butter und kein Butterschmalz, dann nimmst du Sonnenblumenöl her, das ist irgendwie immer so ein bisschen in die Köpfe der Leute drinnen. Und die Leute nehmen leider immer noch sehr viel von diesen Omega-6-reichen Ölen her zum täglichen Kochen, was eben dazu führt, dass dieses Omega-3-Omega-6-Verhältnis bei unserer, sagen wir in Europa, sehr schlecht ist. Also so der Durchschnitt hat einfach da ja schlechte Werte, was dann eben auch dieses chronische Entzündungsgeschehen fördert. Deshalb eben unbedingt hochwertiges Olivenöl, gerne einen Bio-Butterschmalz aus der Region kaufen. Und nicht diese, sagen wir, billigen Öle. Weil meistens ist beim Öl, je billiger, desto schlechter für uns. Und je teurer, desto besser für uns. Also das ist leider beim Öl einfach so.
Weil du gesagt hast, verarbeitete Lebensmittel, da gehört auch Wurst dazu.
Genau. Also generell konventionelle tierische Produkte, also vor allem konventionelles Fleisch und Wurstwaren, wie du es gesagt hast, die Tiere werden dann auch sehr viel mit Omega-6-reichen Lebensmitteln gefüttert. Das heißt, dieses Fleisch hat dann wieder mehr Omega-6, also wie jetzt ein Weiderind zum Beispiel. Aber sie können auch zum Beispiel nur Antibiotika enthalten, diese Fleisch- und Wurstwaren. Und andere Zusätze, die wieder, wie wir bei den verarbeiteten Lebensmitteln generell gesagt haben, den Körper wieder belasten.
Gibt es beim Fleisch spezielle Empfehlungen? Ist Hühnerfleisch besser als Rind zum Beispiel?
Also grundsätzlich würde ich sagen, bei Fleisch reduzieren. Generell und wenn, dann ganz hochwertig bio und regional. Es am besten, wenn eben steht Weide, was auch immer, also Weide, Huhn, Weide, Rind. Ich persönlich bin jetzt kein Fan von Schwein. Ich finde aber Rind sehr wertvoll, hat auch wieder zum Beispiel Eisen, was für Frauen voll wichtig ist, aber auch Huhn, was eine super Proteinquelle ist. Und ganz toll ist natürlich auch Wild. Ist eigentlich die beste Form von Fleisch, finde ich.
Sehr fettarm, bio eigentlich, gell?
Ja, also grundsätzlich, die Fette sind nicht schlecht, wenn es ein hochwertiges Fleisch ist. Also das kann man ruhig auch ein fettes Fleisch nehmen, wenn es ein Weidetier war. Aber ich würde einfach sagen, reduzieren und nur eine hochwertige Quelle, weil wenn man jeden Tag Fleisch isst, das dann wahrscheinlich auch nicht so hochwertig ist, weil sonst wird es auch sehr teuer, dann hat man meistens auch verarbeitetes Fleisch dabei oder konventionelles Billigfleisch unter Anführungszeichen.
Wie könnte denn jetzt so ein typischer Tagesessensplan für antientzündliche Ernährung ausschauen?
Also ich persönlich schaue halt, dass ich wirklich über einen Tag verteilt so viele von diesen antientzündlichen Lebensmitteln wie möglich einbaue und so viele weglasse, was entzündlich wirken. Bei mir als Beispiel, meine Tochter und ich, wir essen in der Früh ein Porridge, also so ein Low-Carb-Porridge mit ein bisschen Haferflocken, Mandelmehl, Chiasamen und da tue ich zum Beispiel immer ein bisschen Kurkuma rein. Kurkuma und schwarzer Pfeffer, weil die Kombi wirkt noch besser. Und dann haben wir zum Beispiel ein Schafjoghurt drauf und ein selbstgemachtes Müsli, was aus Nüssen und Saaten besteht. Da ist zum Beispiel die Empfehlung, dass ich eben kein gekauftes Müsli nehme, sondern mir selbst eins mache, dass ich eben bei den Gewürzen mit Zimt, Kurkuma arbeite. Beim Mittagessen schaue ich, dass wir einfach eine riesen Vielfalt an Gemüse haben. Also wie ich vorher schon gesagt, ist der Darm, die Darmgesundheit eigentlich essentiell für Entzündungen im Körper, dass das einfach auch passt. Und damit mein Darm happy ist, muss ich einfach ganz viel verschiedene pflanzliche Lebensmittel essen. Am besten 30 pro Woche. Und deshalb schaue ich, dass ich jetzt Mittag immer einen Salat habe und dann verschiedene Variationen von Gemüse. Das kann gebraten oder im Ofen gemacht sein. Das ist dann ganz egal. Und dann zum Beispiel eine hochwertige Eiweißquelle, wie jetzt immer Biofleisch oder mein Tofu. Es gibt ja einen österreichischen Tofu. Und zum Beispiel Quinoa dazu. Also das ist so klassisches Mittagessen bei uns, also manche essen am Abend warm, wir essen zu Mittag warm. Und am Abend ist bei uns zum Beispiel ein Sauerteigbrot aus Vollkorn-Urgetreide mit einem Käse aus der Region, einem selber gemachten Hummus, Bio-Oliven und was man halt so mag. Ich habe auch sehr gern fermentierte Sachen, also selber gemachte Essiggurken oder sowas. Das ist übrigens auch noch so ein Tipp, dass man fermentierte Produkte einbaut, auch wieder für den Darm. Man hat wieder quasi ein tolles Futter für die guten Darmbakterien und man kann ja sagen, ich mache quasi diese gesunde Jause dann eher zum Mittag, wenn ich im Büro bin und am Abend koche dann was. Also so wäre jetzt für mich ein gesunder Tag. Und wenn man sagt, man muss irgendwas snacken, dann würde ich eher Nüsse empfehlen, dass man halt einfach da auch nochmal so die guten Fette noch ein bisschen einbaut.
Ich möchte nochmal aufs Frühstück zurückkommen. Gut für den Darm, sagt man, ist ja auch Joghurt. Du hast jetzt aber explizit Schafjoghurt erwähnt, weil du auf Kuhmilchprodukte verzichten möchtest oder warum?
Eigentlich ist es bei den Milchprodukten gar kein Thema, wenn man es gut verträgt. Also es gibt Leute, die sind unverträglich, dann würde es den Darm eher belasten. Dann würde ich es empfehlen, dass man es nicht konsumiert natürlich. Ich bin aber ein großer Fan von Milchprodukten, also alle Milchprodukte, was fermentiert sind. Also das Einzige, was ich weglasse, ist Kuhmilch. Also die Milch an sich, die ist ja nicht fermentiert, sondern ich schaue, dass ich halt wirklich nur Joghurt, Käse, Sauerrahm und so Sachen verwende, weil das durch das Fermentieren auch wieder viel leichter verträglich ist und auch wieder Vorteile bringt. Ich persönlich habe gemerkt, dass wir in unserem Haus einfach Schaf- und Ziegenmilchprodukte deutlich besser vertragen und ich habe auch lernen können, dass das generell für uns besser verträglich ist und auch deshalb, ja, dass es einfach für uns besser ist als wie die klassischen Kuhmilchprodukte, weil die oft auch ja Entzündungen fördern können, wenn man da wirklich so viel konsumiert wird, dass man jeden Tag einen Liter Milch trinkt. Also es ist immer eine Frage von Maß. Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung.
Würdest du Nahrungsergänzungsmittel auch empfehlen, also neben Omega-3, wie wir schon angesprochen haben, zum Beispiel Kurkuma-Kapseln, die sind jetzt ganz hip.
Grundsätzlich eine gute Sache, wenn man sagt, boah, ich mag Kurkuma überhaupt nicht, ich krieg's nicht runter sozusagen, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich liebe Curry und Curry basiert ja eigentlich auf Kurkuma, also Curry ist ja Gewürzmischung und wir bauen das jeden Tag in irgendeiner Art und Weise ein. Ist deutlich günstiger, muss ich sagen. Also wenn du den Geschmack magst von Kurkuma, und ich sage jetzt, man kann es wirklich auch als Curry quasi nehmen. Was auch voll gut ist, der Kurkuma-Latte, dass man da diese Kurkuma-Mischung kauft und das dann probiert. Also da würde ich mir mal ausprobieren, bevor ich mir die Kapseln kaufe. Aber die Kapseln an sich sind sonst eine gute Sache, wenn man ganz, sagen wir mal, Hackl ist, wenn es um diesen Geschmack geht.
Mhm. Welche weiteren Nahrungsergänzungsmittel würdest du empfehlen? Oder kann man eh alles mit Essen ausgleichen?
Also grundsätzlich eben das Omega-3 ist für mich essentiell, wenn es um Entzündungshemmung geht. Da muss man einfach wirklich schauen. Was für meine Augen auch essentiell ist, da geht es jetzt gar nicht so sehr um Entzündungshemmung, aber trotzdem auch ums Immunsystem, ist Vitamin D, also DORA, das Sonnenvitamin, das einfach bei unseren Breiten über die Wintermonate zu wenig da ist, beziehungsweise was man zu wenig bilden kann. Man bildet es ja durch die Sonneneinstrahlung auf der Haut, und die ist im die Wintermonate sehr gering und hat auch wenig Fläche quasi.
Genau, eingepackt bis oben hin.
Ja, genau. Und da müsste man ja wirklich mehrere Stunden nackt in der Sonne liegen. Und das macht, glaube ich, im Winter keiner. Und da würde ich auch empfehlen, dass man da zumindest im Winter supplementiert. Ansonsten, wenn man jetzt dann, sagen wir mal, Darmprobleme hat oder merkt, da ist Aufholbedarf, dann empfehle ich auch Probiotika zusätzlich noch. Also immer fermentierte Produkte, ist mir voll super, die Ballaststoffe, die Sachen weglassen, was wir vorher gesagt haben. Aber vielleicht zusätzlich noch Probiotika einnehmen, also diese Darmbakterien, die lebenden, dass man die nur zuführt und den Darm ein bisschen unterstützt, dass er sie wieder aufbaut.
Mhm. Abschließend, wie kann man sagen, sieht jetzt so ein entzündungshemmender Lebensstil aus? Da geht es ja nicht nur um die Ernährung wahrscheinlich.
Natürlich ist nicht immer nur die Ernährung entscheidend. Also das ist einer von den Bausteinen. Was ein weiterer Baustein für mich ist und auch natürlich ganz klar nachgewiesen ist, ist die Bewegung. Es kann ein Spazierengehen sein, es kann Yoga sein oder Kraftsport, das ist wurscht. Hauptsache man bewegt sich, am besten in der frischen Luft. Dann ein weiterer Baustein, in dem ich selber nicht sehr gut bin, ist die Stressreduktion. Mhm. Dass man einfach auf sich schaut im Sinne von, dass man Möglichkeiten findet, den Stress zu reduzieren mit Atemübungen, Meditation, eben vielleicht auch spazieren gehen, was einem halt gut tut. Und der vierte große Baustein ist der Schlaf. Also etwas, was man vielleicht als Mama oder Papa von einem kleinen Kind oft nicht beeinflussen kann. Und der, sag mal, letzte große wichtige Punkt, den viele vielleicht auch nicht so beachten, ist die Umweltgifte, dass man die so gut wie möglich reduziert. Da haben wir eben das in die Lebensmittel, wie zum Beispiel die Pestizide auf konventionellen Sachen, aber auch zum Beispiel Plastikverpackung oder die Kosmetik, was man verwendet, das Geschirrspülmittel, was man verwendet, das Waschmittel, was man, also alles, was halt so quasi dann auch auf den Körper draufkriegt, uns berührt in irgendeiner Art und Weise. Und natürlich mit der Luft, das kann man sich oft nicht aussuchen, wenn man in einer Stadt lebt mit viel Smog oder so, aber grundsätzlich, da sind wir in Tirol eh prädestiniert, was die Luft angeht. Genau, also das sind so die fünf Punkte, die extrem wichtig sind.
Wer sich jetzt für das Thema interessiert, hat hier die Möglichkeit, in Workshops von dir noch mehr zu erfahren.
Also ich veranstalte regelmäßig Ernährungs- und Kochworkshops zu unterschiedlichen Themen, und meine Ernährungsweise ist generell antientzündlich, aber ich habe mir jetzt auch in den letzten Monaten sehr auf das Thema spezialisiert und habe viele Reels dazu veröffentlicht und habe gemerkt, dass da große Nachfrage besteht, und deshalb gibt es heuer mal zwei Workshops dazu. Einen in St. Jan in Tirol, wo ich her bin, und einen in Innsbruck, wo ich einfach nochmal die Theorie und natürlich die ganze Praxis dann vermittle und versuche, die Leute zu zeigen, dass das wirklich ganz einfach, ohne Hexerei, ohne besondere Zutaten, was man nicht kennt, in den Alltag zu integrieren ist und auch sehr familientauglich ist. Also meine Tochter ist sehr antientzündlich, und es schmeckt und es macht Spaß, und das ist eigentlich so mein Ansatz, dass ich das probiere zu vermitteln.
Der erste Workshop zum Thema antientzündliche Ernährung dieses Jahr ist am 1. Februar in Innsbruck, der zweite dann schon am 15. Februar in St. Johann. Da kann man sich aber noch anmelden.
Auf meiner Website unter www.kochmitherz.at/Termine findet man eben alle Workshops, die ich anbiete, und da kann man sich direkt anmelden.
Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, und ich wünsche dir viele TeilnehmerInnen beim Workshop und viel Spaß und Erfolg.
Danke dir, war sehr spannend.
Gefällt euch unser Gut-zu-Wissen-Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut-zu-Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.